Ja, Lieben, am Abend versuchen wir uns gerne etwas einfacher zu fassen und ich habe ein einfaches Bild gewählt heute Abend. Ich glaube, das kann jeder verstehen. Ein Bild aus dem Sport, aus dem Fußball. Da gibt es eine sehr einfache Regel. Die erste einfache Regel heißt, das Runde muss in das Eckige. Der Ball muss ins Tor. Und die zweite einfache Regel heißt, wer die meisten Tore geschossen hat, hat gewonnen. Und ein Tor im Fußball wird dann gewertet, wenn das Runde, wenn der Ball tatsächlich hinter die Torlinie im Tor gekommen ist. Dann ist es zu zählen, dann ist es ein Tor. Es wird nicht gezählt, wenn ein beherzter Schuss mit voller Energie an die Latte kracht oder gegen den Pfosten donnert. Das zählt nicht. Da mag einer ein super eleganter Stürmer gewesen sein, bis kurz vors Tor gerannt, am Tormann vorbei und Schuss und 10 cm daneben. Schöner Schuss, tolle Gelegenheit, aber kein Tor. Knapp vorbei, ist ganz daneben. In unserem Predigttext heute Abend begegnet uns der liebevolle Vater, der seinen Arm auf die Schultern seines Sohnes legt, um ihn zu ermahnen. Er steht nicht da mit scheltender Hand, sondern mit viel Liebe, mit viel Einfühlungsvermögen geht er auf seinen Sohn zu und sagt, mein Sohn, ich habe dich viel belehrt, wir haben schon gelesen im ersten und zweiten Kapitel im Buch der Sprüche, ich habe dir schon viel gesagt über die Weisheit, diese Weisheit, die du suchen sollst, der du nachgespürt bist. Jetzt setze diese Weisheit auch praktisch um. Und wenn du das tust, dann landest du einen Volltreffer. Aber wenn nicht, dann magst du noch so herrliches Leben führen. Das geht ganz vorbei. Mein Sohn, du kennst den unschätzbaren Wert der Weisheit. Du kennst die Heilige Schrift von Jugend an. Du kennst das Evangelium der Errettung allein aus Gnade, allein durch Glauben, allein an Christus. Aber mein Sohn, jetzt lebe an diesem Ziel nicht vorbei. Und selbst wenn es nur knapp vorbei ist, dann ist es voll daneben. Mein Sohn, bedenke, und hier diese auch etwas einfache Titel der Predigt, entweder gehst du den Herz- oder den Holzweg. Hören wir nun den liebenden Vater, wie er mit seinem Sohn spricht, in den ersten beiden Versen des dritten Kapitels im Buch der Sprüche. Mein Sohn, meine Weisung vergiss nicht und dein Herz bewahre meine Gebote, denn Länge der Tage und Jahre des Lebens und Frieden mehren sie dir. Auf diesen Punkt gebracht, Herz oder Holzweg, eine erste liebevolle väterliche Ermahnung, Herzenserinnern. Mein Sohn, meine Weisung vergiss nicht. Ja, dieser Vater hat sich jahrelang gemüht, seinem Sohn das Wort Gottes nahezubringen. Er hat getan, was Gott ihm aufgetragen hat. Und die Väter von uns, die kennen diese Stelle bestimmt gut aus dem 6. Kapitel im 5. Buch Mose. Dort sagt der Herr, diese Worte, die ich dir heute gebiete, sollen in deinem Herzen sein. Und du sollst sie deinen Kindern einschärfen. Und du sollst davon reden, wenn du in deinem Haus sitzt und wenn du auf dem Weg gehst und wenn du dich hinlegst und wenn du aufstehst. Und du sollst sie als Zeichen auf deine Hand binden und sie sollen als Merkzeichen zwischen deinen Augen sein. Und du sollst sie auf die Pfosten deines Hauses und an deine Tore schreiben. Das Wort Gottes, schärf es deinen Kindern ein, gib es ihnen mit. Ihr Väter, hört das ist eure Aufgabe, sagt Gott. Und dieser Vater hat es getan. Das ganze Haus, egal in welcher Lebenssituation, egal in welcher Zeit, es war immer davon begleitet, von Gottes Wort geprägt zu sein. Familienandachten waren für diesen jungen Mann eine Selbstverständlichkeit. Er kennt es von zu Hause. Für unsere Zeit übertragen, er wurde im Katechismus in der Lehre des Wortes Gottes unterwiesen. Er kennt von Kind auf die heiligen Schriften, die Kraft haben, ihn weise zu machen zur Rettung durch den Glauben, der in Christus Jesus ist. Dieser junge Mann kennt das. Er hat einen Vater, der diesen Auftrag Gottes lebt. Aber jetzt ist dieser Junge groß geworden. Und der Vater kommt zu ihm und ermahnt ihn. Und er sagt, mein Sohn, meine Weisung vergiss nicht. Wieso tut er das? Wie könnte dieser Sohn überhaupt vergessen, was er von frühester Kindheit auf tagtäglich immer wieder gehört und gelehrt bekommen hat? Er kann es eigentlich gar nicht vergessen. Er könnte einfach seinen eigenen Namen vergessen, mit dem er ständig gerufen wird. Es geht gar nicht. Aber wieso sagt der Vater das? Wieso sagt er hier, mein Sohn, vergiss nicht? Und ich glaube, der Vater weiß genau. Er weiß um die Verdorbenheit des menschlichen Herzens. Das ist nicht nur das Hirn, die Erinnerung, sondern das menschliche Herz, das so leicht geneigt ist, willentlich Gottes Weisung zu vergessen, beiseite zu legen, beiseite zu drängen, mit dieser Haltung, ich will das gar nicht mehr hören. Ich will das nicht mehr wissen. Ich habe das als Kind oft gehört. Ich habe es gelernt, ich kenne das, ich weiß das, aber ich will es nicht mehr. Es begegnet im zweiten Buch, im zweiten Kapitel hier im Sprüchebuch schon diese ehebrecherische Frau. Da heißt es in Vers 17 von ihr, sie verlässt den Vertrauten ihrer Jugend und den Bund ihres Gottes vergisst sie. Sie konnte ihn eigentlich nicht vergessen. Sie wusste genau, ich bin verheiratet. Sie wusste auch, mit wem sie verheiratet ist, aber sie will es nicht wissen. Sie will die Ehe brechen und sie tut es. Sie vergisst es, dass sie eigentlich in einem Bund mit einem anderen Mann steht. Und sie bricht die Ehe, weil sie lieber die Sünde auslebt, als das zu leben, wovon sie weiß, dass es richtig ist. Ein Beispiel. Und im Grunde wissen auch alle Menschen, dass es Gott gibt. Das kann eigentlich keiner wirklich leugnen, der die Augen aufmacht. Die Schöpfung spricht so laut davon, dass es Gott gibt. Dass es einen allmächtigen Schöpfer Gott gibt. Man kann es eigentlich nicht leugnen. Ja, man kann es eigentlich nur leugnen, indem man sagt, ich will es nicht wissen. Und das tun sie. Das tun die Menschen, sie leugnen es, sie sagen, ich will gar nicht wissen, dass es Gott gibt. Es muss eine andere Lösung geben, wie wir es heute früh in der Lehrstunde gehört haben. Ja, es darf keinen Gott geben, ich will das gar nicht hören. Psalm 9 heißt es, zum Scheol mögen sich wenden die Gottlosen, alle Nationen, die Gott vergessen. Und in Psalm 10, der Gottlose denkt hochnäsig, er wird nicht nachforschen. Es ist kein Gott, sind alle seine Gedanken. Allein, dass er schon denkt, er wird nicht nachforschen, setzt voraus, dass er weiß, es gibt einen Gott. Aber er sagt, es gibt einfach keinen Gott. Ich darf machen, was ich will. Ich bin mein eigener Herr. Und er drängt Gott aus seinem Leben. Er will ihn vergessen. Er will ihn nicht wahrhaben. Er will nicht wahrhaben, dass es Gott gibt. Und schon gar nicht, dass Gott ihm etwas zu sagen hätte. Und so ermahnt uns der Heilige Geist in der Schrift mehr als einmal, dass wir nicht vergessen sollen. In Sprüche 4, Vers 5. Er wirbt dir Weisheit. Er wirbt Verstand. Vergiss sie nicht. Und weiche nicht von den Reden meines Mundes. 5. Mose 4, 23. Hütet euch, dass ihr ja nicht den Bund des Herrn eures Gottes vergesst, den er mit euch geschlossen hat. Und euch ein Götterbild macht. In der Gestalt von irgendetwas, was der Herr, dein Gott, dir verboten hat. Vergiss Gott nicht. Dränge Gott nicht aus deinem Leben hinaus. Leugne nicht, dass es ihn gibt und dass er dir etwas zu sagen hat, mein Sohn. Und so bekennt der bußfertige Sünder dann auch frei, dass ihn die Erinnerung an Gottes Gesetz zur Buße geleitet hat. Psalm 119. Ewig werde ich deine Vorschriften nicht vergessen, denn durch sie hast du mich belebt. Ich bin umhergeirrt wie ein verloren gegangenes Schaf. Suchte deinen Knecht, denn ich habe deine Gebote nicht vergessen. Und wurde durch sie zur Buße geleitet. Und dennoch sind wir von Natur, von unserer sündigen Natur aus dazu geneigt, Gottes Gebot zu vergessen oder zu verdrängen, es einfach nicht wahrhaben zu wollen. Und so hat Gott dafür gesorgt, dass er uns einen Beistand gibt. einen Beistand, der uns daran hindert, dass wir es vergessen, der uns erinnert. Jesus sagt es im Johannesevangelium Kapitel 14, Vers 26, der Beistand aber, der Heilige Geist, den der Vater senden wird in meinem Namen, der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Das ist der Dienst des Heiligen Geistes im Herz wahrer Gläubiger. Er erinnert uns an das, was wir kennen. Er gibt uns keine neuen Offenbarungen, aber er bringt das in Erinnerung, was Gottes Wort sagt, Gottes Gebot. Und so kommt der Vater zu seinem Sohn und ermahnt ihn. Ist es auf dem Herz oder auf dem Holzweg? Das Erste, was den Sohn auf den rechten Weg bringt, ist Herzenserinnern. Mein Sohn, meine Weisung, vergiss nicht. Vergiss nicht. Das Zweite, der Herzensglaube. Dein Herz. Bewahre meine Gebote. Wo soll der Sohn all das, was er sich erinnern soll, denn aufbewahren? Soll er sich in ein Buch schreiben und ins Regal stellen? Oder irgendwo anders hinein? Der Vater sagt zu ihm, was du gelernt hast, was du kennst aus Gottes Wort, Gottes Gesetz, das muss an einem ganz bestimmten Ort in deinem Leben vorhanden sein. Und es reicht nicht, dass du es einfach nur kennst, sondern du sollst es in deinem Herzen verwahren. Dort ist der Ort, an dem Gott sein Wort bei dir speichern möchte. Unser Herz soll sozusagen die Bundeslade sein, in der Gott sein Gebot aufbewahrt. Dein Herz halte meine Worte fest. Bach, beachte meine Gebote und lebe, heißt es hier im Kapitel 4, Vers 4, gerade auf der anderen Seite. Dein Herz halte meine Worte fest. Oder in 5. Mose 11, Vers 18. Ihr sollt diese, meine Worte, auf euer Herz und auf eure Seele legen und als Zeichen auf eure Hand binden. Und sie sollen als Merkzeichen zwischen euren Augen sein. Oder Jesaja 51, Vers 7. Hört auf mich, die ihr Gerechtigkeit kennt, du Volk, in dessen Herzen mein Gesetz ist. Und genau das passiert, wo ein Mensch zu neuem Leben wiedergeboren wird. Dort, sagt uns Gottes Wort, bekommen wir ein neues Herz. Ein Herz, das eine Bundeslade ist für Gott und sein Gesetz. Eine Bundeslade, in der Gott sein heiliges Gesetz niederlegt. Wie im alten Bund die Steintafeln in diese goldene Bundeslade hineingelegt wurden, so soll im neuen Bund durch die Wiedergeburt im Herzen von uns Gläubigen Gottes Gesetz niedergelegt sein. Hesekiel Kapitel 11, Vers 19 und 20. Diese Verheißung, ich werde ihnen ein Herz geben und werde einen neuen Geist in ihr Inneres geben und ich werde das steinerne Herz aus ihrem Fleisch entfernen und ihnen ein fleischernes Herz geben, damit sie in meinen Ordnungen leben und meine Rechtsbestimmungen bewahren und sie befolgen. Und sie werden mir zum Volk und ich werde ihnen zum Gott sein. Oder in Jeremia 31, Vers 33, das ist der Bund, den ich mit dem Haus Israel nach jenen Tagen schließen werde, spricht der Herr. Ich werde mein Gesetz in ihr Inneres legen und werde es auf ihr Herz schreiben. Und ich werde ihr Gott sein und sie werden mein Volk sein. Ist das nicht dieses kindliche Verlangen von hingegebenen Gläubigen? Dieser lebendige Ausdruck von wahrem Herzensglauben? Dass doch meine Wege beständig wären, deine Ordnungen zu halten. Ich will dein Gesetz nicht vergessen. Nein, ich will es tun. Es ist mir ein großes Herzensanliegen, dieses Gesetz zu tun. Ich bewahre deine Vorschriften von ganzem Herzen, heißt es im Psalm 119,69. Und dann im anderen Vers 129, wunderbar sind deine Zeugnisse, darum bewahrt sie meine Seele. Von Herzen bewahre ich dein Wort. Mein Sohn, auf welchem Weg bist du? Herz- oder Holzweg? Und nur der wahre Herzensglaube wird dich, mein Sohn, auf dem rechten Weg bewahren. Du brauchst Herzenserinnern und du brauchst Herzensglauben, sonst geht's am Ziel vorbei. Und dieses Herzenserinnern und dieser Herzensglaube, zeigt sich dann auch ganz konkret im Herzensgehorsam. Das ist das Dritte. Herzensgehorsam. Mein Sohn, meine Weisung vergiss nicht und dein Herz bewahre meine Gebote. Und nur Gottes Gebot darf unser Herz und Gewissen binden. Nur er hat dieses Recht. Und jeder angemessene Gehorsam beginnt genau hier. Aber umgekehrt auch der Ungehorsam. Denn das Herz ist das Erste, was sich von Gott abwendet. Aber es ist auch das Erste, was sich Gott zuwendet. Denn im Herzen werden wir gesteuert. So lehrt es die Bibel. Das ist sozusagen der zentrale Ort unseres Daseins, unseres ganzen Lebens. Wie es in Kapitel 4, Vers 23 heißt, mehr als alles, was man sonst bewahrt, behüte dein Herz, denn in ihm entspringt die Quelle des Lebens. Von hier aus wird dein Leben gesteuert. Und in Römer 6, Vers 17, Gott sei Dank, dass ihr Sklaven der Sünde wart, aber von Herzen gehorsam geworden seid, dem Bild der Lehre, dem ihr übergeben worden seid. Herzensgehorsam. Und jede andere Form der Religion, die nur rein äußerlich ist, die vielleicht genauso aussieht, die so verblüffend ähnlich aussieht wie die wahre Religion, aber nicht von Herzen kommt, ist nichtig. Sie wird verfliegen wie Schall und Rauch. Wie die Fata Morgana, gerade noch gesehen, schon ist sie fort. Darum, wie des Feuers Zunge die Stoppeln verzerrt und dürres Gras in der Flamme zusammenzinkt, so wird ihre Wurzel wie Moder werden und ihre Blüte auffliegen wie Staub, heißt es bei Jesaja Kapitel 5. Es ist alles nichtig. Kein echter Glaube, wenn zwar äußerlich die Form da ist, äußerlich bist du dabei, äußerlich kannst du das alles sehen und du siehst keinen Unterschied zum wahren Herzensglauben, aber es ist nichtig, wenn das fehlt. Und selbst wenn das ganze Leben voll Wohltätigkeit wäre und voll äußerer Frömmigkeit, aber nicht von Herzen es getrieben ist, das Gebot Gottes zu halten, dann wird Gott das verurteilen. Und es gibt viele Menschen, erstaunlich viele Menschen, die sehr gerne anderen helfen, die sehr gerne wohltätig sind, die sehr gerne Gutes tun. Und ich denke, wir haben in unserem Land in diesem Jahr viel Schönes und Gutes gesehen, wo Menschen bereit waren, ihre Zeit, ihre Kraft einzusetzen, um Notleidenden zu helfen. Erstaunlich viel. Aber ist es getrieben von dem wahren Glauben, Gottes Gebot der Nächstenliebe auszufüllen? Getrieben von einem erneuerten Herz? Wo das nicht der Fall ist, wird Gott sagen, wer hat das von eurer Hand gefordert? Jesaja 1, Vers 11. Und ich möchte uns ein erschreckendes Beispiel hier vor Augen führen, denn ich denke, es passt genau hier rein. Uns begegnet einmal in der Heiligen Schrift ein junger Mann. Ein ähnlich junger Mann, vielleicht wie der Vater hier zu seinem Sohn spricht. Er war reich und er ist als der reiche Jüngling bekannt. Ich denke, jeder von uns kennt diese Begebenheit in Markus 10 beschrieben. Und da kommt dieser junge Mann zu Jesus und er sagt, guter Lehrer, was soll ich tun, damit ich ewiges Leben erbe? Eine super Frage. Auch die richtige Adressat, nämlich Jesus. Und er ist tatsächlich der gute Lehrer. Und Jesus kommt mit ihm ins Gespräch. Und was tut Jesus? Jesus sagt ihm, er bringt ihn in Erinnerung und sagt ihm, du kennst doch, ich übersetze es jetzt mal, du kennst doch Gottes Wort, du kennst Gottes Gesetz. Und er zählt ihm die 10 Gebote auf. Eigentlich, um ihn dazu zu bringen, zu erkennen, wie sehr er Christus braucht. Den tatsächlich, den guten Lehrer, um ihm zu zeigen, du brauchst Erlösung von deiner Sünde. Und er sagt ihm die 10 Gebote. Und dieser junge Mann sagt, Lehrer, dies alles habe ich befolgt von meiner Jugend an. Was war das für einer? Das war kein Rebell, der irgendwo in der Drogenszene abgehangen hat. Nee, das war wirklich ein junger Mann, der offensichtlich ein gutes Elternhaus hatte. Der hatte wahrscheinlich auch einen Vater, der ihn von Kind auf in der Furcht Gottes erzogen hat. Der ihn von Kind auf das Gebot Gottes nahegebracht hat. Der täglich seine Familienandacht erlebt hat. Der unterwiesen war in Gottes Wort. Der in Gottes Furcht erzogen wurde. Das war ein junger Mann, der tatsächlich Gott ehren wollte mit seinem Leben. Und er konnte aufrichtig sagen, ich habe das befolgt von meiner Jugend an. Er ist in einem gottesfürchtigen Elternhaus groß geworden. Und Jesus gewinnt ihn lieb. Er sieht ihn und sieht, oh, ja, dieser junge Mann ist wirklich bestrebt, Gott zu ehren, aber er hat was Wesentliches vergessen. Er tut es nicht mit diesem Herzensgehorsam, nicht mit diesem Herzensglauben. Und er versucht ihn noch weiter dahin zu bringen, ihm zu zeigen, wie sehr er das braucht und wie er Veränderung braucht. Und er überführt ihn letztlich, dass er eben nicht von wahrem Herzensglauben und wahrem Herzensgehorsam motiviert ist, sondern dass dieser so äußerlich so fromme junge Mann sich abwendet und entsetzt traurig weggeht, anstatt dass er Buße tut. Ist es nicht erschütternd? Und ist das nicht eine große Gefahr für all diejenigen, die in Gottesfurcht erzogen werden und doch keine wahre Wiedergeburt erfahren haben? Äußerliche Rechtgläubigkeit ohne Herzensglauben, ohne Herzensgehorsam, immer dabei, wo Gottes Volk zusammenkommt, den Katechismus immer perfekt gelernt, immer bestrebt, Gott zu dienen und ihm zu folgen und ihm treu zu sein, aber alles aus eigener Kraft, eigener Anstrengung und nicht aus einem erneuerten Herzen heraus. Und hier kommt dieser Vater und ermahnt seinen Sohn mit Liebe. Es geht am Ziel vorbei. Erst die Herzensfreude an Gottes Gesetz. Erst diese Herzensfreude an Gottes Gesetz prägt dem Gehorsam den Stempel der Gottwohlgefälligkeit auf. Erst wenn du getrieben bist von dem Verlangen, ja, ich will gerne die Wahrheit reden. Ich will gerne meinen Eltern gehorsam sein. Ich will gerne meine Frau lieben und nicht die Ehe brechen. Ich will gerne diese Gebote Gottes bewahren, weil es mir aufs Herz geschrieben ist. Und das ist mein tiefes Verlangen. Erst wenn das da ist, dann gefällt es Gott, wenn wir auch so leben. Denn ich habe nach dem inneren Menschen Wohlgefallen an dem Gesetz Gottes, heißt es in Römer 7, 22. Nach dem inneren Menschen Wohlgefallen, ich will Gottes Gesetz gerne tun. Und diese Freude und diese Beharrlichkeit in der Pflichterfüllung kommen aus einem durch Gottes Geist erneuerten Herzen. Und ein solches neues, wiedergeborenes, erneuertes Herz, das befähigt uns zu wahrem Herzensgehorsam und macht uns willig dazu. Und das kann uns niemand anders geben als Gott allein. Und als diese göttliche Herzensoperation in unserem Leben. Wie wir es vorhin gelesen haben in Hesekiel 11. Ich werde ihnen ein Herz geben und werde einen neuen Geist in ihr Inneres geben. Und ich werde das steinerne Herz aus ihrem Fleisch entfernen und ihnen ein fleischendes Herz geben. Wer tut das? Kannst du das tun mit deiner Frömmigkeit, die du versuchst, mit deiner eigenen Kraft zu leben? Nein, Gott sagt, ich will es tun. Hesekiel 36, ich werde euch ein neues Herz geben und einen neuen Geist in euer Inneres geben. Und ich werde das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. Und ich werde meinen Geist in euer Inneres geben. Und ich werde machen, dass ihr in meinen Ordnungen lebt und meine Rechtsbestimmungen bewahrt und tut. Gott! Du kannst es nicht selbst. Und selbst wenn du in Gottesfurcht groß wirst, und das wünsche ich jedem unserer Kinder hier, du kannst es nicht selbst, du brauchst Gott, dass er dir ein neues Herz gibt. Mein Sohn, ohne Herzenserinnern, ohne Herzensglauben, und ohne Herzensgehorsam geht dein Leben am Ziel vorbei. Und auch wenn es nur knapp vorbeigeht, es ist doch ganz daneben. Bist du auf dem Herz oder auf dem Holzweg? Und mein Sohn, schau auf die Verheißung, Schau auf diese herrliche Verheißung, die wir uns gleich ansehen werden, die dem Herzenserinnern, dem Herzensglauben und dem Herzensgehorsam folgt. Das ist der vierte und letzte Punkt heute, der Himmelssegen, der hier im zweiten Vers beschrieben wird. Denn Länge der Tage und Jahre deines Lebens und Frieden mehren sie dir. Denn Länge deiner Tage und Jahre des Lebens und Frieden mehren sie dir. Gott hat allen, die ihm von Herzen folgen, seinen himmlischen Segen verheißen. Diesen himmlischen Gnadenlohn des Herzensgehorsams, was ist er? Was wird er beschrieben? Er ist ein langes, ein glückliches Leben als dem höchsten irdischen Gut. Welches höhere Gut könnte es hier auf Erden geben? Wenn du mit Menschen sprichst, die jetzt nicht gottesfürchtig sind oder gläubig sind, was sich die meisten Menschen wünschen, ist Gesundheit. Ja? Ich wünsche dir Gesundheit, ein langes Leben. Wie wir heute früh aufgehört haben, ja, der Tod ist unvermeidlich, aber doch möglichst spät. Das ist der höchste Segen, den sich Menschen hier auf Erden wünschen können. Mehr geht nicht. Und das ist hier verheißen. Kapitel 4, Vers 10, höre mein Sohn und nimm meine Worte an, dann werden dir zahlreich die Lebensjahre. Kapitel 9, Vers 11, denn durch dich, durch die Furcht des Herrn, werden zahlreich deine Tage und es mehren sich die Jahre des Lebens. Kapitel 10, Vers 27. Die Furcht des Herrn vermehrt die Lebenstage, aber die Jahre der Gottlosen werden verkürzt. Das ist zunächst die Verheißung, die hier gegeben wird. Denn Länge der Tage und Jahre des Lebens und Frieden mehren sie dir. Und dann fragen wir uns, ja, aber ist es denn nicht oft so, dass es Gottlose gibt, die steinalt werden und Gottesfürchtige, die bei der Hälfte ihrer Tage heimgerufen werden? Und auch sonst diese irdischen Segnungen im Leben. Ist es denn nicht oft so, dass die Gottlosen in äußerem Wohlstand leben, vielleicht auch gesund sind, während die Gerechten in äußerer Not leben müssen und vielleicht auch krank sind? Dennoch ist diese Länge der Tage die Verheißung für die Gerechten, die Gottesfürchtigen, die von Herzen Gläubigen. Das hier verheißene Leben, das geht noch weit über das hinaus, was dieses irdische Leben zu bieten hat. Es weist uns auf das ewige Leben. Bist du ein Kind Gottes, dann gilt dir diese Verheißung, sei es auf Erden oder im Himmel, eben wie es der Vater für geeignet hält. Und wohl der gerechteste Mann vor der Sintflut, der hat am wenigsten Lebenstage zusammenbekommen. Ja, Henoch wurde sehr früh im Vergleich zu den anderen zu Gott gerufen. Wir dürfen nicht sagen, nur weil jemand alt ist, deshalb ist er gottesfürchtig. Aber Gott segnet. Und manch einer Gottesfürchtigen mit einem langen irdischen Leben. Und manch einen, indem er ihn heimruft, wie es Gott gefällt. Aber letztlich mit ewigem Leben. Würden wir diese Verheißung allein auf das irdische Leben beziehen, dann wäre sie wahrscheinlich auch wenig attraktiv. Denn halten wir inne und denken mal nach, wie sieht das Leben in dieser Welt aus? Es ist keineswegs immer ein Segen. Für Gottlose ist das Leben in dieser Welt oft sogar ein Fluch. Ja, ein Fluch, dem sie gar nicht entrinnen können. Erinnert euch an die Geschichte von Kain. Von ihm heißt es, nun verflucht seist du vom Ackerboden hinweg, der seinen Mund aufgerissen hat, das Blut deines Bruders von deiner Hand zu empfangen. Wenn du den Ackerboden bebaust, soll er dir nicht länger seine Kraft geben. Unstet und flüchtig sollst du sein auf der Erde. Was für ein Leben. Es muss furchtbar gewesen sein. Ein Fluch. Für Gottlose. Aber auch für das Volk Gottes ist das Leben in dieser Welt von Glaubensprüfungen geprägt. Glaubensprüfungen, die oft sehr viel Geduld erfordern. Und nicht wenige sind bei diesen Prüfungen an den Rand der Verzweiflung geraten und haben das Leben gar nicht mehr als Segen empfunden. Wir haben schon letzten Sonntag über das Buch Hiob gesprochen. War es letzte Sonntag? Ja. Aber das ganze Buch Hiob angesehen und er war so verzweifelt. Er sagte in Kapitel 7, Vers 16, ich mag nicht mehr, nicht ewig will ich leben. Lass ab von mir, meine Tage sind nur noch ein Hauch. So eine Not hatte dieser wahrhaft gottesfürchtige Mann mit seinem irdischen Leben. Ich mag nicht mehr, ich kann nicht mehr. Jakob sagt gegenüber dem Pharao, mit 130 Jahren, also eigentlich war er schon aus unserer Sicht sehr alt, aber er sagt, wenig und böse waren die Tage meiner Lebensjahre. Wenig und böse waren die Tage meiner Lebensjahre. Es war so viel Glaubensprüfung und so viel Not. Von Elia wissen wir, dass er in die Wüste gelaufen ist und sich niedersetzt und da heißt es, er wünschte sich, sterben zu können. Und er sagt, es ist genug. Nun Herr, nimm mein Leben, denn ich bin nicht besser als meine Väter. 1. Könige 19. Wie niedergeschlagen. Und selbst Paulus sagt es, ich habe Lust abzuscheiden und bei Christus zu sein, denn es ist weit besser. Es bleiben im Fleisch, aber es ist nötiger um euretwillen. Eigentlich habe ich genug hier. So schön ist es nicht, hier auf dieser Welt zu leben. Das Leben für uns als Kinder Gottes ist in dieser Welt kein Spaziergang. Es ist ein Leben, das oft von Not begleitet ist, oft von Prüfungen und oft von wirklich quälenden Prüfungen bis hin zu großer Niedergeschlagenheit. Ja, noch einmal hier, ob ich mag nicht mehr, nicht ewig will ich leben. So niedergeschlagen sind manchmal Kinder Gottes von diesen Lasten, die das Leben mit sich bringt. Was es für alle Menschen ist, nach dem Sündenfall ist es Mühsal. Das Leben in dieser Welt ist mühevoll. Es ist anstrengend. Ich nehme an, die meisten von uns gehen heute Abend zu Bett und sind müde. Und mancher steht morgen früh auf und ist immer noch müde. Und es ist anstrengend. Psalm 90 heißt es in Vers 9, alle Tage schwinden durch deinen Grimm. Wir bringen unsere Jahre zu wie einen Seufzer. Prediger 12, Vers 1. Denke an deinen Schöpfer in den Tagen deiner Jugendzeit, bevor die Tage des Übels kommen und die Jahre herannahen, von denen du sagen wirst, ich habe keinen Gefallen an ihnen. Und dann beschreibt er im Predigerbuch, so schön auch, wie die Leute alt werden und klapprig. Ja, das ist mühevoll. Das ist beschwerlich. Und doch ist es Gottes Segen. Dieses Leben. Sei es in dieser Welt oder dann in die Ewigkeit hinein. Und der entscheidende himmlische Segen, den wir im Leben brauchen, ist daher mehr als nur das Leben in dieser Welt. Wir brauchen vor allen Dingen Frieden, wie es hier heißt in unserem Vers. Die Länge der Tage und Jahre des Lebens und Frieden mehren sie dir. Und vielleicht passt es in die Jahreszeit gut, dass das genau die Sache ist, die die Engel ankündigen bei der Geburt Jesu. Lukas Kapitel 2, Herrlichkeit Gott in der Höhe und Frieden auf Erden, den Menschen des Wohlgefallens. Jesus ist dieser Friedefürst, der uns mit dem Vater versöhnt. Und wenn unsere Erdenjahre vom Frieden geprägt sind, dann fällt uns dieser mühevolle Weg leichter. Großen Frieden haben die, die dein Gesetz lieben. Sie trifft kein Strauch im Psalm 119, 165. Aber wie erlangen wir diesen Frieden? Diesen Frieden mit Gott. Hier gibt es nur einen Weg. Durch die Besprengung mit dem Blut Jesu Christi. Durch die Besprengung mit dem Blut des Sühneopfers Christi. Durch das er uns mit Gott versöhnt hat. Römer 5, Vers 1. Da wir nun gerechtfertigt worden sind aus Glauben, so haben wir Frieden mit Gott. Durch unseren Herrn Jesus Christus. Epheser Kapitel 2, Vers 13 und 14. Jetzt aber in Christus Jesus seid ihr, die ihr einst fern wart, durch das Blut des Christus nahe geworden, denn er ist unser Friede. Kolosser 1, Vers 20. Durch ihn hat er alles mit sich versöhnt, indem er Frieden gemacht hat durch das Blut seines Kreuzes. Durch ihn, sei es was auf der Erde oder was im Himmel ist. Durch Christus allein empfangen wir Frieden. Und der ewige Friede, die ewige Ruhe der Heiligen ist der Ort, wo alle Auflehnungen des Fleisches vorbei sind, wo alle Rebellion der Gottlosen beendet wurde. Die ewige Ruhe, in die wir eingehen dürfen, dieser ewige himmlische Sabbat, das ist der Ort des Friedens und dieser Ort, an dem wir von all dieser Mühsal, die uns in diesem Leben begleitet, so sehr dieses Leben ein Segen vom Herrn ist, indem wir dort, mein Sohn, hast du Anteil an diesem Himmelssegen? Hier kommt der Vater. Mein Sohn, wenn du heute Abend nach Hause gehst, dann prüfe dein Herz. Bist du auf diesem Herz oder bist du auf dem Holzweg? Hast du von Gott ein neues Herz empfangen? Hast du ein Herz, das geprägt ist von Herzenserinnern, von Herzensglauben, von Herzensgehorsam? Und gib dich nicht mit weniger zufrieden. Gib dich nicht damit zufrieden, doch innerlich kein Leben hast. Wie leicht könntest du so knapp am Ziel vorbeileben? Knapp vorbei wäre voll daneben. Mein Sohn, meine Weisung vergiss nicht. Und dein Herz bewahre meine Gebote. Denn Länge der Tage und Jahre des Lebens und Frieden mehren sie dir. Lass dir diesen himmlischen Segen nicht durch ein stolzes und selbstgerechtes Herz geraubt werden. Suche den Herrn, solange er zu finden ist, denn heute ist der Tag des Heils. Und bitte Jesus Christus um ein neues Herz, das dich zu Herzenserinnern und Herzensglauben und Herzensgehorsam befähigt, damit auch du den Himmelssegen empfängst. Möge der Herr uns Gnade geben, dass wir alle, die wir heute hier sind, himmlischen Segen haben und nicht nur heute hier sind, sondern die Ewigkeit in der Herrlichkeit beim Vater verbringen, um ihm Lob und Ehre zu geben für seine Erlösung in Jesus Christus. Amen.